Ja, dieser Segnungsvers ist auch unser Vers heute. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Das ist ja ein Vers, da geht es um die Auswahl eines Königs. Eines nächsten Königs, muss man sagen. Es war ja so, dass das Volk Israel damals gesagt hat, die Söhne vom Samuel, der war da gerade so zu der Zeit so ein bisschen am Drücker. Die sind nicht so gut, die sind charakterschwach. Da muss man sagen, die wollen wir nicht als Hauptleute, als Oberleute bei uns haben. Wir wollen einen König, so wie die um uns rum. Einen König, so wie die heidnischen Völker um uns her. Und da ist zunächst Samuel gar nicht begeistert, weil er im Grunde zum Ausdruck bringt, Gott ist doch unser König, was brauchen wir da an anderen? Na, Gott ist unser König und er beauftragt Menschen, dass die vorangehen. Und dann sagt Gott, also Samuel, reg dich nicht auf, wenn sie einen König wollen, dann sollen sie einen bekommen. Sag ihnen einfach, was der König für Rechte hat. Und es war dann allerhand, er wird die besten Äcker wegnehmen, die besten Getreidefelder und Steuern einziehen und die Söhne den Kriegsdienst. Und die Töchter müssen am Hof arbeiten. Und ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, was die alles machen müssen, hätte ich gesagt, okay, vielleicht überlegen wir es uns nochmal. Also wenn es der Preis ist dafür, dass wir einen König haben, dann vielleicht lieber nicht. Aber sie schreien doch, wir wollen einen König haben. Wir wollen einen König, so wie alle Heiden um uns her. Dass er, sie sagen, nein, ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle Heiden, dass unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Und dann hat der Samuel den ersten König dann gesalbt, das war dann das Saul. Aber das mit dem Saul hat dann leider nicht ganz so gut geklappt, der war ein, zweimal ungehorsam und Gott hat gesagt, wir berufen schon einen nächsten König. Und dieser nächste König, ja, das war dann noch offen, wer das ist. Und der Samuel sagt, wie soll ich denn das machen? Also, der Saul ist noch König und ich soll schon den nächsten, also das ist ja eine Selbstmordkommando, muss man sagen, wenn der Saul das rauskriegt. Und er sagt, da, dann nehme ich einfach ein Opfer mit und gehe ich. Und dann geht er nach Bethlehem. Was er mit dem Jesus Bethlehem dann zu tun hat, weil Jesus auch von dieser Linie von David dann abstammt. Er geht also nach Bethlehem zur Familie von dem Isai und sagt, also gut, was für Söhne sind denn so zu Hause? Und dann kommt so der erste, der Eliab, und dann sagt der Samuel innerlich, das könnte doch der nächste König sein. Und Gott sagt, nee, der ist nicht. Und dann kommt dieser Vers, wo es heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Der Samuel sieht also einen gut aussehenden, kräftigen, jungen Mann, irgendwie sympathisch und dachte, das könnte der König sein. Und dann geht's immer so weiter. Sohn für Sohn. Alle Söhne sind dann vorgestellt. Zu keinem hat Gott gesagt, ja, das ist der König. Jetzt ist der Samuel in so einer leicht verlegenen Lage und sagt, gibt's noch einen? Ja, einen gibt's noch. Den Jüngsten, aber der ist gerade nicht da, der ist auf dem Feld, der ist bei den Tieren, der ist, ja, aber der David, ne? Ich weiß nicht, ob jemand von euch auch das jüngste Geschwisterkind in einer längeren Reihe von Kindern ist. Und ob es euch auch mal so gegangen ist, zu sagen, also wenn du der Kleinste bist, dann bist du immer der Kleine. Und manchmal haben die anderen gedacht, naja, das ist fast vergessen worden. Bei uns ist ja so, dass die Ruth die siebte von sieben Kindern ist, also das einzige Mädchen. Der David. Und dann kommt der David und dann sagt Gott, das soll er sein. Und Samuel salbt dann diesen David und David kommt dann an den Königshof. Natürlich sagt er nicht, ich bin der Nächste. Er kommt einfach an den Königshof, zunächst einmal als Harfenspieler, weil der Saul sich oft so aufgeregt hat. Dann war das ganz angenehm, dass David also so Musik gemacht hat. Das hat ihn wieder beruhigt. Und die nächste berühmte Geschichte ist dann David und Goliath. Und das hat natürlich dann den David endgültig berühmt gemacht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Zwei Fragen heute. Auf was richte ich meinen Blick Oder welche Rolle spielt Gott in dieser Blickrichtung? Und das Zweite, was sieht Gott, wenn er Menschen sieht? Oder was sieht Gott, wenn er mich sieht? Also zunächst mal heißt es ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Das ist ja ganz normal. Wir sehen, was vor Augen ist. Also, ich sehe jetzt euch. Ich sehe, was ihr anhabt. Und, ne, was vor Augen ist. Aber es wäre schön, wenn man ein bisschen mehr weiß. Jetzt einzelne von uns, wir kennen uns besser, andere nicht so. Da sieht man zunächst einfach mal, was vor Augen ist. So läuft es bei uns im ganzen Leben. Und wir treffen aufgrund dessen, was wir sehen, auch gewisse Urteile. Gefällt uns etwas nicht? Finden wir irgendwie eine Natur schön? Oder finden wir etwas irgendwie, wenn da zu viel Müll liegt, nicht so schön? Gefällt uns ein Kleidungsstück, ein Auto, eine Farbe, wie auch immer? Wir nehmen etwas wahr und treffen ein Urteil. So war es beim Samuel auch. Und so war es aber in den Jüngern ganz oft. Die haben gesagt, der ist blind, der ist lahm, der ist aussätzig, was weiß ich. Das war, was vor Augen ist. Oder sie sehen Umstände, 5 Brote und 2 Fische und so viele Leute. Sie sehen, dass der Lazarus so lange im Grab war. Was soll da jetzt noch passieren? Sie sehen einen Sturm auf dem See Genezareth und sagen, das ist unser Ende. Also wir haben oft so Dinge, die vor Augen sind und wir treffen so ein bisschen unsere Urteile. Und gleichzeitig müssen wir zugeben, unsere Wahrnehmung ist begrenzt. Also Gott hat ganz andere Möglichkeiten. Also dann kann ein Lahmer wieder gehen, ein Blinder, der sieht wieder, ein Aussätziger wird wieder rein. 5 Brote und 2 Fische vermehren sich. Es reicht für 5000 und mehr Personen. Ein Toter wird wieder zum Leben erweckt. Ein Sturm wird gestillt. Also, was wir sehen, ist noch nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange. Zumindest nicht bei Gott. Das können wir in der Bibel immer wieder sehen. Und ich habe auch gedacht, naja, wir nehmen ja auch Dinge wahr. Was sehen wir? So manchmal erzähle ich ja von unserer Schul-AG. Ja, also wenn ich unsere Schul-AG sehe, dann sehe ich mindestens 2/3 der Kinder, die gar nicht hier sein wollen. Also die wären am liebsten zu Hause, oder? Ne? Wenn man die fragt, warum bist du hier? Ja, weil die anderen AGs noch schlechter waren. Also, ja, sie sagen es nicht ganz so, aber so im Grunde, sie sind bei uns, weil sie zu den anderen nicht wollten und eines muss man halt machen. So, jetzt denke ich, Mann, also ich habe ja wirklich neue Verständnis und Respekt vor Lehrern, die ja manchmal auch in der Klasse sitzen, wo sie den Eindruck haben, 2/3 wollen eigentlich gar nicht hier sein. Ja? Und manchmal deprimiert mich das ein kleines bisschen, wenn man denkt, Mann, die wollen alle nicht hier sein. Da fragst du dich manchmal, warum bin ich eigentlich hier? Aber diese Geschichte hat den richtigen Blickwinkel zu sagen, was sieht denn Gott, wenn er die Kinder sieht? Was sieht denn Gott, wenn er die Kinder aus dieser AG sieht? Was sieht denn Gott? Ne? Da muss man sagen, der sieht es nochmal ganz anders. Das sind vielfach Kinder, die aus, wie soll man sagen, auch nicht ganz einfachen Verhältnissen kommen. Ja, denen es auch gut tut, was von der Bibel zu hören. Denen es auch gut tut, hier bei uns zu sein, mal in so einem Raum zu sein. Die sind ja so in netten kirchlichen Räumen. Ne? Meine Mitarbeiterin hat ja mal so nett gesagt, wenn er das zu Hause in der Bibel nachlässt, dann erschreit ein Kind gleich, wir haben keine Bibel zu Hause. Ne? Also, das hören die ja nur hier. Also wenn Gott es sieht, und das verändert mich natürlich dann auch wieder zu sagen, ja, wie sieht Gott das? Und das gibt einen Unterschied. Und das ist ja bei uns allen ein Unterschied. Ich denke, jeder von uns hat Umstände oder Menschen, wo er sagt, also das ist echt irgendwie herausfordernd, anstrengend, mühsam, wie auch immer. Aber die Frage, wie sieht denn Gott die Sache an? Wie sieht Gott diesen schwierigen Kollegen, wie diesen mühsamen Nachbarn? Manchmal gibt es vielleicht in der Familie, in der Verwandtschaft schwierige Personen, ich weiß es nicht. Die Umstände, die wir vor Augen haben. So gestern habe ich außersehen mal wieder die Nachrichten angeguckt. Also ehrlich gesagt, abends sind meine Lieblingssendung, aber es kam gerade so. Also was mir da vor Augen geführt wird, ist ja wenig beruhigend. Wenig beruhigend. Ne? Dann habe ich gedacht, Gott sei Dank ist das nicht der einzige Blick, den es auf die Sache gibt. Sonst wäre es manchmal schon echt deprimierend. Ne? Zu sagen, wie schaut Gott auf die Menschen, mit denen ich zu tun habe? Und wie verändert mich das? Und wie schaut Gott auf die Umstände? Das heißt, was für Möglichkeiten hat er da noch? dass ich auch meinen Blick etwas weiterführe und sage, Herr, so wie du damals Dinge ändern konntest, so kannst du auch heute Dinge ändern, auch in meinem Leben. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Also sich vom ersten Eindruck nicht zu arg vereinnahmen lassen. Also bei Menschen finde ich das auch ganz wichtig. Manchmal gibt es Leute, die machen auf den ersten Eindruck einen guten Eindruck. Den zweiten Eindruck lassen sie dann deutlich nach. Manchmal ist es auch andersrum. Da sagt man bei jemandem, ich weiß auch nicht. Da sagt man, der hat sich aber gut entwickelt. Also nicht immer vom ersten Blick vereinnahmen lassen. Nicht das eigene Urteil immer für unumstößlich halten. Nee, es gibt noch mehr. Ein äußerer Eindruck ist ein äußerer Eindruck. Aber Jesus sagt ja, gerade im Blick auf Menschen, Gott sieht das Herz an. Was in einem drinsteckt, ist das Entscheidende. Und was in einem drinsteckt, ist für gewöhnlich das, was auch dann irgendwann rauskommt. So sagt Jesus es auch. Er sagt, also bei einem Baum wird man sehen, was für Früchte das kommen. Und das wird das Qualitätsmerkmal sein über den Baum. Ich finde ja, ein Baum sieht im Winter manchmal ziemlich zerzauselt aus. Aber im Sommer, wenn dann die Äpfel kommen, und im Herbst, ganz anders. Ne? Zu sagen, ja, auch bei Menschen zu sagen, wie sieht es im Herz aus? Wenn ich sage, kann ich gerade nicht beurteilen, ja, das ist doch schon mal was, dann sagt man, da müssen wir noch ein bisschen warten mit dem Urteil. Macht einen guten Eindruck, keine Frage, aber schauen wir mal, was im Herz drin ist und was da rauskommt. Und die zweite Frage war ja, ja, Was sieht Gott, wenn er mich sieht? Jetzt kann man sagen, da ist ja dieser Gedanke, dass Gott ins Herz sieht. Einerseits ein beruhigender Gedanke zu sagen, Gott sieht mich wirklich ganz, wie ich bin. Und andererseits bin ich ja ehrlicherweise dankbar, dass ihr nicht ganz in mein Herz seht und auch nicht das seht, was da nicht ganz so ist, wie es Gott will und wie es Menschen vielleicht auch nicht wollen. Wo manch einer vielleicht auch sagen würde, also unglaublich, was der Pastor gelegentlich denkt. Der ist auch ein Mensch, ja. Also zu sagen, wie sieht Gott, wenn er mich sieht? Also es könnte, also es hat so beides, ne? So dieses Beruhigende zu sagen, Mensch, es gibt wirklich einen, der mich durch und durch kennt. Und gleichzeitig hat es auch so ein bisschen was Peinliches zu sagen, ach du liebe Zeit, alles, aha, ganz schön viel. Aber wenn wir ehrlich sind, der David war ja auch nicht bloß der Überflieger. Der war ja auch nicht bloß der Fehlerfreie, war ja auch nicht bloß der, der alles richtig gemacht hat. Und das ist ja das Ermutigende, dass David trotz all seinen Fehlern ja bis heute noch der Vorbildliche, der große König ist. Und warum? Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Was für ein Herz sucht Gott? Gott sucht vor allem ein Herz, das nach ihm sucht. Das war das im ersten Lied, was geheißen hat, an dem englischen Vortragslied. Ich will mein Herz dem Herrn geben. Ja. Zu sagen, ja genau, ich glaube, das ist das Allerentscheidende, wenn man sagt, der Herr sieht das Herz an. Dann guckt er also zuallererst darauf zu sagen, hält sich das Herz an mich oder an anderes? Hält sich das Herz an mich oder an anderes? Und ich glaube, um das geht's beim David und um das geht's bei uns. Habe ich ein Herz, wo ich sage, ja, ich halte mich an Gott mit all meiner Schwachheit, mit all meinen Fehlern, mit all meinem aber gleichzeitig auch mit all meinen Stärken, mit dem, was ich positiv einbringen kann, was ich andere Menschen, ja, wo ich die bereichern kann. Aber das Entscheidende ist einfach, woran hängt mein Herz? Und das kann an so viel hängen. Aber was ich vorher bei der Segnung auch gesagt habe, ein gesegnetes Leben ist eins, das mit Jesus geführt wird. Das heißt, es ist nicht groß Erfolg oder alles, also das, was man mit Segen auch verbindet, aber es ist trotzdem ein gesegnetes Leben. Wenn unser Herz zu Gott gehört, wenn wir da im Glauben verbunden sind, weil wir mit Gottes Gegenwart leben und vor allem mit seiner Vergebung zu sagen, ja, das ist, was dann ausmacht. Weil das wird, diese Vergebung wird am Ende zum großen Segen führen, dass wir am ewigen Leben teilnehmen. Da muss man sagen, dann sind auch diese mühsamen Dinge, die wir hier hatten, dann auch dahin. Und das, was hier gut war, das war doch dann für alle ein Segen. Und so ist es auch nachvollziehbar, dass Gott am Ende, ja, Entschuldigung, dass David am Ende vom Psalm 51 mal betet, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Weil, also bei aller Disziplin und bei allen guten Bemühungen und bei allem, was wir so positiv einbringen, ja, der sich viel wehrt, aber es ist immer wieder unser Gebet zu sagen, schaffe Gott in mir ein reines Herz. Ja, dass wir bei ihm bleiben und er bei uns. Das ist manchmal ein Kampf, das ist klar, aber mit Gott auf unserer Seite werden wir das auch dann, soll ich sagen, als gesegnet erleben, was gut ist und was manchmal weniger gut ist. Also das war in aller Kürze zu sagen, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Ich wiederhole es ganz kurz, zu sagen, ich weiß nicht, was euch vor Augen steht, was euch vielleicht auch ängstigt, was euch im Blick auf eure eigenen Möglichkeiten irgendwie in Unruhe versetzt, weil man sagt, wir stehen so ohnmächtig vor manchen Dingen. Gott sieht weiter. Gott sieht weiter bei Menschen, Gott sieht weiter bei Umständen und er hat auch andere Möglichkeiten. Noch andere Möglichkeiten wie die, die uns so zur Verfügung stehen und die wir haben. Wie gesagt, ein Blick auf Umstände. Zu sagen, Herr, ich darf es dir anbefehlen und es ist gut so. Und das Zweite war, wie sieht Gott uns? Also man sagt es oft, aber ich betone es heute trotzdem, er sieht uns liebevoll an. Obwohl er weiß, dass in unserem Herzen nicht alles rein ist. Er sieht uns trotzdem liebevoll an, wenn wir sagen, ja Herr, wir brauchen dich und da möchten wir dazugehören. Und deshalb befehlen wir dir unser Herz an, damit du es veränderst, so wie du es möchtest. Amen. Dann bete ich. Ja, danke, lieber Jesus, dass du Interesse hast an unserem Herz. Und zwar nicht direkt daran, was für Leistungen das bringt, sondern ob es sich an dich hält oder nicht. Ja, Vater, ich danke dir, dass du dein Herz uns geöffnet hast, dass du mit Jesus dein Herz für uns geöffnet hast, dass wir da wirklich eine offene Tür haben, durch die wir gehen können im Glauben, dass unsere Herzen dann dir gehören. Und da danke ich dir, dass du unserem Herz immer wieder Mut und Zuversicht gibst, einen Weitblick gibst, und dass du auch unsere Gebete hörst. Und ich bitte dich da, wo wir besorgt sind, dass du uns Ruhe gibst, dass du in Situationen Veränderung schenkst, wo es nötig ist. Und dass du uns auch vor dem vorschnellen Urteil bewahrst, dass wir nach dem ersten Blick schon urteilen über Umstände oder Menschen, als sei das unumstößlich, sondern dass du auch die Geduld gibst, die Geduld zu sagen, ich warte, wie das Herz sich zeigt. Und ich hoffe, dass ja, du der bist, der auch in jedem Herzen wirkt. Amen.